Heute zu Gast die Gründer und Macher der Faszien- und Massagerolle Black Roll, Jürgen Dürr und Marius Kickeisen.
Wir hatten Jahre, da haben wir mehrere hunderttausend Euro für Legal Fees und Anwälte ausgeben müssen, um einfach nur die hartnäckigsten Kopierer ein bisschen zurechtzuweisen.
Mein amerikanischer Lieblingsprofessor, der Scott Galloway, der berichtet immer, dass ein Großteil seiner Studenten nach dem Studium an der NYU zu Amazon geht. Dazu habe ich hier immer wieder Freunde, Bekannte, die Amazon-Agenturen bauen oder Businesses bauen, die auf Amazon aufsetzen. Wenn man sowas nicht unbedingt selber machen möchte und nicht sofort machen möchte, dann hat man jetzt die Chance, auch direkt zu Amazon zu gehen. Amazon sucht nämlich Leute und hat uns gebeten, darauf hinzuweisen. Insbesondere für den Amazon Marketplace werden Account Manager gesucht. Und das ist deswegen spannend, weil über den Marketplace mehr als 50% der Amazon-Verkäufe abgewickelt werden. Da kann man jetzt dabei sein und den verschiedenen Amazon-Marktplatzhändlern und Partnern helfen, deren Business besser zu machen. Natürlich Kennzahlen kennenlernen, weitergeben, die beraten, Prozesse, Tools für die vordenken, strukturieren. Man ist dann wirklich Experte für den Amazon Marketplace, hat bei Amazon gearbeitet, das Ganze entweder in Berlin oder in München. Ich glaube, das könnte für viele, die hier zuhören, vielleicht ein super Einstieg sein. Alle Informationen zu dieser Jobausschreibung bei uns in den Shownotes. Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal, ob für Versicherungen im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce, Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger-Marketing, Messenger-Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de/OMR. Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de/OMR. Wie viele Produkte kennt ihr, wo eine Marke gleichzeitig auch der Gattungsbegriff für alle Produkte dieser Art sind? Zum Beispiel Tempo oder Ceva oder Tesa vielleicht oder halt Black Roll. Man glaubt ja automatisch, alle Schaumstoffrollen, mit denen man seine Faszien oder halt seinen Körper massieren oder mit denen man seinen Körper rollen kann, hießen Black Roll. Aber es ist nicht so, sondern einige Typen aus der Schweiz haben sich Black Roll ausgedacht und daraus ein sehr, sehr attraktives Business gemacht. Wie sie es geschafft haben, diesen Gattungsbegriff für sich zu claimen und welche Story hinter Black Roll steht, auch welches Business dahinter steht, das erfahren wir jetzt von Marius und von Jürgen. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Heute eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte und zwar geht's um Faszien und die Black Roll. Jeder kennt sie und die beiden Typen, die jetzt hier in der Leitung sind, die haben sie gemacht, kann man sozusagen formulieren. Das sind erstmal Jürgen Dürr, der Gründer und ich bin mir nicht sicher, ob es der Erfinder ist, aber zumindest jemand, der das Produkt ganz signifikant in Deutschland vorangebracht hat und Marius Kickeisen, der die Firma über einige Jahre geführt hat. Aktuell sind beide im Verwaltungsrat der Black Roll AG. Moin Männer.
Moin.
So, moin nach Hamburg.
Jürgen, bist du wirklich der Erfinder von der Black Roll?
Ja, man kann sagen, dass ich das Produkt entwickelt habe und mir den Markennamen ausgedacht habe, aber ich würde mich jetzt nicht als Erfinder bezeichnen, weil ich meine, einen zylindrischen Gegenstand kann man nicht mehr erfinden. Ja.
Also wir reden ja für alle, die es noch nicht genau verstanden haben, es gibt ja diese, am Ende ist es eine Rolle, eine Schaumstoffrolle, die mit so einem Hohlraum innen drin, über die man sich so rüberrollen kann, um seine Beine, seinen Rücken, seine Arme aufzulockern, da die Faszien, am Ende ist es eine Art von Selbstmassage. Und ich habe gelesen, du hast beim ersten Mal entdeckt, als du irgendwie bei der Fußballnationalmannschaft gesehen hast, dass da so ein Fitnesstrainer damals von Jürgen Klinsmann geholt wurde und der hat so auch so eine Art Rollen verwendet.
Exakt. Also das war schon quasi dann der weitere Schritt. Der erste Schritt war, dass ein Freund von mir, ein langjähriger Freund, der hat Kontakt in USA und kam mal schon 2005 zurück mit so einer Rolle und hat dann mir das gezeigt. Ich habe das ausprobiert und fand es interessant Und zeitgleich hat man dann erste Bilder gesehen von der Nationalmannschaft, die eben mit diesen, ich sage jetzt mal, qualitativ minderwertigen Rollen da gearbeitet haben. Und das war im Endeffekt auch der Ansatz, warum ich gesagt habe, das müsste man eigentlich besser machen, weil die Rollen, die werden vielleicht ein paar Wochen benutzen, dann fliegen sie weg.
Bist denn du vom Background her Physiotherapeut oder Arzt oder sowas?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin reiner praktischer Sportler. Also ich habe eben über 30 Jahre Skisport und Tennis gespielt und war immer sehr interessiert an Dingen, die funktionieren, die einem gut tun. Und so habe ich mir immer alles angeschaut. Ja.
Und wie kam es dann, dass du dann sozusagen aus dieser Idee am Ende eine Firma gemacht hast? Ich meine, was war denn dein Job vorher?
Also ich komme aus dem Vertrieb. Also ich über den Sport, über den Ski- und Tennislehrer kam ich an die Sportfirmen ran. Hab dann mal für eine Firma in Reutlingen gearbeitet. Das war eine Adidas-Tochter, Erima hieß die. Und ein paar Jahre später war ich bei Reusch, bei dem Handschuhspezialisten. Und hab quasi immer Sportgeräte verkauft, also Handschuhe, Trainingsbekleidung an Sportler. Wir hatten auch ein großes Marketingbudget bei Reusch und hat viel Kontakt auch zu Fußballern, zu Torhütern, zu Trainern, zu Skifahren. Und auf dem Weg habe ich eben gesehen, wie wird im Spitzensport trainiert, was wenden die an, und war da relativ nah dran. Also ich komme von der Verkaufsseite, ja.
Und dann hast du diese Rolle quasi gesehen und gesagt, okay, daraus mache ich jetzt ein eigenes Produkt, mache ich mich mit dem Produkt quasi selbstständig.
Ja, ich selbstständig war ich vorher schon, hatte verschiedene Projekte, habe mal Schuhe verkauft, die auch schon in dem Health-Style-Bereich waren, also so in diesem täglich was für sich tun. Dann war ich in einem Startup in Tübingen, wo wir Bewegungen detektiert haben mit Sensoren. Und also sagen wir so, das eine Produkt war jetzt nicht meine Intention, da eine Firma draus zu machen. Am Anfang war mein Gedanke, das Ding, ich sage jetzt mal, lauffähig zu machen und dann möglichst schnell an eine große Organisation abzudrücken. Ich hatte auch diverse Meetings und Treffen zuallererst mit der Intersport, also mit dem größten Retailer. Für die war das damals eindeutig zu früh. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Dann hatte ich mich ganz früh auch mit Adidas getroffen und die fanden es interessant, hatten aber diese Produktsachen lizenziert an eine Gruppe. Und dann ist daran gescheitert, dass ich eben alles in Deutschland produziert habe und wollte. Und die haben ihre Verteilzentren quasi in Asien gehabt, ja, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Und dann war der Prozess war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, also dann muss ich es halt selber machen.
Hast du es produzieren lassen, in Deutschland offensichtlich?
Genau.
Und dann bist du damit sozusagen erstmal durch deine bestehenden Kontakte gegangen und hast versucht, das den Leuten zu erklären und zu verkaufen.
Genau.
Und so eine Rolle kostet wie viel?
Um die 30 Euro, also 29,90 haben wir dann am Anfang mal gemacht. Und am Anfang war das oft so, dass die Leute, die das noch nicht kannten, die haben halt gemeint, so ein Stück Schaumstoff für 30 Euro geht ja nicht. Aber dann haben wir sehr schnell eben verstanden, dass wir das Know-how oder dass wir das visualisierte Anwendungen, also diese Übungen dazu auf einer DVD mitgeben müssen, damit das Ganze deutlich verständlicher und hochwertiger wird.
Und dann hast du dir auch schon die Marke Blackroll einfallen lassen?
Ja, das war vorher schon. Also das war tatsächlich am Anfang, weil die ersten Rollen, die haben wir alle in Schwarz produziert. Ja. Also das, sagen wir mal, wenn es etwas Neues gab, was zuvor noch nie gab, dann, dass wir das Material EPP, also expandiertes Polypropylen, für sowas wie ein Trainingsgerät oder ein Sportgerät gewählt haben. Also das Material wurde vorher fast nur im Automotive und im Lebensmittelbehälterbereich verwendet. Das war neu.
Aber du hast dann trotzdem die Domain angemeldet oder
genau.
Blackroll, hast die Marke eingetragen und sowas halt alles logischerweise.
Das hat man logischerweise gemacht.
Und wer macht am Ende das Produkt für euch? Also wo lasst ihr das produzieren?
Also so gut wie alle unsere Produkte sind made in Germany und wir haben verschiedene Produktionsstätten, weil wir natürlich auch unterschiedliche Produkte haben. Wir haben einen Produzent, der, das ist mehr oder weniger wie Teil unserer Firma, der die ganzen EPP-Produkte macht, wo wir auch unser Lager haben. Dann haben wir natürlich die Trainingsbänder, die aus Textilmaterial gemacht sind. Die kommen von der Schwäbischen Alb. Und so haben wir eigentlich verschiedene Lieferanten über ganz Deutschland verteilt. Wir versuchen immer, wenn es irgendwie möglich ist, in Deutschland zu produzieren, haben dann auch ein paar Produkte, die eben aus dem europäischen Raum kommen und so gut wie nichts oder so wenig wie möglich, dass wir eigentlich aus Fernost kaufen. Und das hat uns eigentlich auch einen riesen Wettbewerbsvorteil jetzt in der Corona-Zeit beschert, weil viele andere, die angewiesen waren auf die Produktion in Fernost, plötzlich Lieferschwierigkeiten hatten und wir konnten eigentlich durchweg produzieren und konnten durch die Produktion im Herzen von unserem größten Markt auch die Lieferketten eigentlich bei Laune halten und alle bedienen.
Was kostet denn so eine Rolle in der Herstellung in Deutschland?
Am Anfang war das natürlich eine andere Nummer. Ich sag mal, den Vergleich von Asien zum Beispiel zu Deutschland war schon vielleicht so 20-30% teurer in Deutschland. Aber das war für mich trotzdem das Thema, das hier zu machen, weil ich einfach gedacht habe, erstens die Mengen, ja, das war natürlich eine Geschichte. Aus Asien kann man nichts mehr weniger als einen Container herholen. Ja. Und ich war am Anfang einfach limitiert, so mit dem Lagerplatz von einer Garage. Und somit war das eine Win-Win-Situation, dass ich jemand gefunden habe, der das immer wieder in kleineren Chargen mit 2.000, 3.000 Stück bewegt hat. Und somit, das quasi wachsen konnte, ohne jetzt am Anfang riesen Lager aufzubauen.
Aber reden wir dann trotzdem jetzt so von Preis von 1-2 Euro für so eine Rolle oder eher mehr?
Nee, deutlich mehr.
Deutlich mehr. Also das heißt, in der Produktion auch 5 Euro oder sowas, 5-6 Euro.
Ungefähr, ja. Okay. Also der Punkt ist, wir haben dann auch viel mit Farben gemacht später, ja. Und der reine Prozess, der ist sehr abhängig, energieabhängig, ja, also wird Energie und Strom teurer, wird das Ganze, weil das ist ein energiereicher Prozess, die Produktion. Und zum Zweiten ist einfach das, was wir gemacht haben, wir haben ja das Produkt quasi von Anfang an weiterentwickelt. Mit jeder Serie haben wir irgendwie gemerkt, wir können eine andere Oberfläche machen, wir können das optisch noch ansprechender machen, als so, wie es halt, sagen wir mal, im Automotive-Bereich verwendet wird, wo es ja nie im sichtbaren Bereich ist. Ja, und jetzt haben wir ein Consumer-Produkt rausgemacht, wo das auf dem Tisch steht und einer sagt, guck mal, was ist das? Das muss ja auch irgendwie gut und filigran aussehen.
In welchem Jahr habt ihr denn zum ersten Mal so mehr als 10.000 Stück verkauft?
In welchem Jahr? Ja, im ersten Jahr, wo ich's Vollzeit gemacht habe. Also 2007 bis 2009 hatte ich immer einen anderen Job noch, eine andere Mission auch noch. Und ab 2010 habe ich es Vollzeit gemacht. Und da war mein Businessplan ganz klar, 2010, 2011, 2012, jedes Jahr, ich sage jetzt mal, mindestens zu verdreifachen. Ja.
Und was waren das denn für Mengen, die du da geschafft hast?
Also im ersten Jahr 2010 waren es so ungefähr 20.000.
Okay, und was war dann, oder wo seid ihr heute? Was verkauft ihr heute? Oder was war das Rekordjahr?
Gut, wir haben ab und zu mal so gefeiert. Jetzt haben wir 1 Million Rollen gemacht. Jetzt haben wir 2 Millionen gemacht. Jetzt haben wir ja so viele Produkte, ja, dass du quasi alle Produkte zusammenzählen müsstest. Und, ich sag mal, reine Schaumprodukte, würde ich sagen, sind wir stabil bei 500.000 im Jahr.
Okay, das ist ja schon echt dann mal richtig ordentlich, ne? Also.
Aber da sind alle Produkte dabei. Bälle, Rollen, ja.
Okay, aber das heißt auch, so, eure AG mittlerweile, die liegt dann so bei, weiß ich nicht, zwischen so um die 20 Millionen Umsatz?
Ja, ich meine, du hast ja ein gutes Gefühl, weil du bist ja irgendwie, ist mir gesagt worden, der James Bond des Webs. und hast überall deine und hast überall deine Geheimagenten laufen, die dir beziehungsweise über alle möglichen Kanäle wahrscheinlich dir Zahlen ins Haus geliefert werden.
Also,
du hast schon ein gutes Gefühl dafür, ja.
Okay. Und sag mal, was waren dann die Mittel, das so zu entwickeln? Weil ich meine, ich kann ja verstehen, dass du sozusagen 10.000, 20.000, das schafft man vielleicht noch mit den Kontakten, die du hattest, dass man dann da an größere Partner oder große Händler das verkauft. Aber dann irgendwie auf so ein Niveau zu kommen, was waren da die Kanäle? Weil ich meine, das Produkt habe ich verstanden, aber wie kriegt man es dann auch zu so einer dermaßen großen Flughöhe? Also außer, dass ihr natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hattet mit dem Zeitgeist, würde ich jetzt mal behaupten.
Absolut, der Zeitgeist, ich sage jetzt immer, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass so ab 2010, 2011 die Leute mit dem Thema Faszien immer mehr gehört haben, da muss man was machen, da kann man was machen, ja, und ich meine, über dieses Produkt haben wir diesem ganzen Faszien-Thema schon auch, sagen wir mal, eine extreme Adresse gegeben, ja, es war dann greifbar, es hieß dann so eine Rolle, das war dann schon Faszien-Arbeit.
Ihr habt ja mal bei YouTube viel gemacht und so, ne?
Auch das, ja, wobei, ich muss immer dazu sagen, ich war am Anfang sehr fokussiert auf den Handel, ja, weil ich komme aus einer Welt, die, klar, im Vertrieb sagst du musst bei den und den Geschäften drin sein, dann hast du es geschafft, dann bist du bekannt, ja, also und so war das auch, ja, und dann kam eben, sagen wir mal so, der zweite Schwung und dazu war natürlich Marius ganz entscheidend, der aus einer, sagen wir mal, Internetfirma kam, aber da kann er selber natürlich mehr dazu sagen. Die Vorarbeit war klar, wenn man eine Marke sein will, dann muss man bei gewissen Plätzen einfach mitspielen, ja, und das heißt bei den Top-Reha-Zentren, wo die Sportler ein- und ausgehen, bei den guten Mannschaften, sei es Handball oder Fußball oder Basketball. Wir hatten sehr früh einen Zugang zum Basketball, weil wir den Basketball-Athletiktrainer, durch Zufall habe ich den mal kennengelernt und dann hat er die Produkte eben dort integriert, weil der war immer auf der Suche nach der besten Qualität, weil die Basketballer ja alle so mindestens 2 Meter Typen sind und die wiegen ja alle über 100 Kilo. Mhm. Und die hatten eben diese Rollen früher in Gebrauch und die waren halt sehr schnell dann quasi durch, die waren ermüdet. Mhm. Und dann hatte der nach der besten Qualität gesucht und ist mit Blackroll fündig geworden und der hat es dann natürlich, ich sage jetzt mal, penetriert. Ja. Mhm. Das hat auch dazu geführt, dass zur Basketball-Europameisterschaft, als dann der Superstar, ja, von USA kam und
wer war das?
Jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch.
Nowitzki? Also, meinst du Nowitzki?
Naja, ja, Dirk, ja, natürlich, ja, Dirk. Ja, 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 klar. Dirk, German Dirk, ja, hat dann die Rolle kennengelernt und war dann auch immer mit der unterwegs, ja. Mhm, und gab es auch Pressefotos, wo er auf der Rolle war. Das war schon, das war ein Highlight.
Aber es war nicht bezahlt, das war einfach, weil er es wirklich gut fand.
Genau, das war, weil die das genommen haben, weil ich sie hingeschickt habe und sie das benutzt haben zur Vorbereitung und da halt brutaler Presseauflauf war und Dirk mit der Rolle dann fotografiert wurde.
Also es war einfach am Ende für dich ein mega Coup. Also sozusagen diese Art von Effekten kann man ja kaum planen, ne? Also da kann man auch nicht kaufen eigentlich.
Das ist es. Und deshalb muss man auch sagen, klar, da gehört immer eine Menge Glück dazu. Aber wenn man halt vorher nicht fleißig ist, dann kann man auch kein Glück haben, ja. Also.
Okay. Und wie kam dann Marius rein? Also Marius, höre ich jetzt raus, hat dann das ganze Marketing so ein bisschen verbreitert und strukturiert. So ist meine Wahrnehmung jetzt.
Genau. Also es war mein Plan, mein Plan war nie eine Riesenfirma zu machen, ja, sondern ich wollte das natürlich die Idee umsetzen und zum Laufen bringen. Und dann möglichst, ich sage jetzt mal, dezent an jemand weitergeben, der das halt weltweit dann weiterbringt, ja. Mhm. Und klar, mit Marius, wir kennen uns, oder ich kenne Marius, seit er auf der Welt ist, weil er wir sind miteinander verwandt. Mhm. Und dann habe ich immer geguckt, was er macht und Studium und dann bei Holiday Check. Und irgendwann mal, habe ich ihm halt immer wieder gesagt, das Thema hat Potenzial, halt, da kann man jetzt echt was draus machen. Mhm. Und und dann irgendwie hatte ich mal das Gefühl, dass nach 2 Jahren oder so, er dann schon auch die Chance dort gesehen hat. Aber
ich habe das natürlich immer beobachtet und fand das auch spannend. Ich muss zugeben, ganz am Anfang, als Jürgen zum ersten Mal mit der Rolle ums Eck kam, da waren wir eigentlich auf dem Weg gerade zum Skifahren und er kam ganz begeistert mit den ersten Mustern und wollte mir erklären, wie super das ist. Und ich habe dann gesagt, so, du, lass lieber Skifahren gehen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie eigentlich was in diesem einfachen Produkt stecken kann. Und dann, wie Jürgen schon erwähnt hat, ich war damals im Marketing bei Holiday Check tätig und habe da auch in der Zeit sehr viel dazugelernt und bin auch sehr schnell vorangekommen und übergreifend eben viele Themen kennengelernt, sei es marketingmäßig, aber auch wie tickt E-Commerce und was brauchst du dazu alles. Und habe dann am Anfang auch noch gesagt, du Jürgen, ich finde es super spannend und ich sobald ich das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um hier rauszugehen, bin ich am Start und wir können loslegen. Und ja, der Zeitpunkt kam dann irgendwann.
Und wann war das?
Das war 2012.
Und wie groß war die Firma? Wie viele Leute gab es da schon in der Firma?
Bei BlackRoll oder bei Holiday Check?
Nee, bei BlackRoll.
Bei der Jürgen und
der Jürgen und der Alex.
Genau. Ja. Jürgen und Alex. Alex war zuständig als Freelancer, um Rechnungen zu schreiben und quasi die Kunden zu betreuen. Und sonst gab es nur Jürgen und sein Handy, das eigentlich ununterbrochen durchgeklingelt hat.
und wie viele Leute habt ihr heute?
Mittlerweile sind wir über 60 Leute. Und ja, also wir versuchen jetzt auch das jetzt nicht überdimensional in die Größe zu treiben, aber 60 brauchen wir schon mittlerweile.
Und was waren denn deine ersten sozusagen Handgriffe, die ersten 1,5 Jahre vielleicht so?
Ja, da gab's viele, weil Jürgen hat natürlich eine sensationelle Vorarbeit geleistet, aber ich beschreibe es immer so, wenn man einen Bauer auf Speed aufs Feld schickt. Also er hat halt überall Samen gesät und es ging halt darum, wie kann man jetzt skalierbar die Ernte einfahren oder auch das Business zu wachsen und also noch weiter wachsen zu lassen. Und ein paar erste Schritte waren eigentlich die Marke ein bisschen zu schärfen. Jürgen hatte sehr, sehr großes, also quasi seine Idee war, dass das in Richtung Gore-Tex gehen sollte. Also quasi dieses BlackRoll ist das offizielle Material und wir produzieren für andere. Mhm. Und da haben wir dann viel diskutiert und ich habe da ein bisschen mehr Fokus noch auf die Marke selbst gelegt und gesagt, ja, das war jetzt super. Um die Idee breit zu machen, also auch bekannt zu machen, natürlich mit Kooperationspartnern, aber wir müssen auch schauen, dass wir unsere eigene Marke stärken und schärfen. Und dann aber auch natürlich zu schauen, wie können wir diese Message des Faszientrainings und die Verknüpfung zu BlackRoll stärken, aber auch das skalierbar in den Markt pushen. Und dann ging es halt los, dass wir halt geschaut haben, dass wir also ganz einfache Dinge wie eine Dropbox einzurichten, alle Presseunterlagen, alle Übungen, alle Informationen, wissenschaftliche Artikel zu Faszien und so weiter reinpacken. Und dann haben wir halt das rausgeschickt an die Presseleute und gesagt, das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist, ihr könnt alles verwenden, was da drin ist. Nur schreibt nicht von Schaumstoffrolle oder irgendwas, sondern ihr schreibt halt von BlackRoll. Mhm. Und dann ging das eigentlich so los und unsere Idee war auch da, dass wir das eigentlich erstmal klein halten wollen und aber auch remote von überall aus arbeiten. Also über damalig war das noch Rocket Science mit IP-Telefonie und haben wir dann irgendwann die erste Mitarbeiterin fest eingestellt und dann auch die Firma gegründet. Und dann kam eins zum anderen, dass wir eigentlich mehr oder weniger immer Brand löschen mussten und mehr Leute einstellen und eigentlich schneller wachsen, als uns lieb war.
Habt ihr ein Patent?
Also wir haben Designpatente, verschiedene, für die ganzen Produkte und haben es jetzt auch geschafft, vor ein paar Jahren die Wortmarke durchzukriegen, weil das ja gar nicht so einfach ist, wenn du eine Marke hast, die ein Stück weit beschreibend ist. Mhm. Da mussten wir also ziemlich viel abliefern, wo wir ganz stolz drauf sind, dass wir da auch die Wortmarke mittlerweile sichern konnten.
Und mittlerweile seid ihr aber international aktiv. Ihr seid jetzt nicht nur in Deutschland und Österreich oder Schweiz, sondern also die Firma sitzt ja in der Schweiz, aber ihr seid jetzt auch irgendwie international auch unterwegs?
Genau, wir sind international aktiv, auch schon relativ lange. Da waren wir aber, also die letzten Jahre eher, würde ich mal sagen, eher opportunistisch unterwegs, dass wir halt mit Distributoren sehr viel gemacht haben, wo wir halt Kontakte über Messen geknüpft haben. Und jetzt seit ein paar Jahren gehen wir das Ganze noch ein bisschen strukturierter an. Also wir haben jetzt gerade im letzten Jahr unsere australische Tochter übernommen. Also haben quasi jetzt auch Blackroll Australia und sind im europäischen Raum in Frankreich und Benelux mit eigenen Sales Managern unterwegs, um dort auch die Länder ein bisschen strukturierter und ein bisschen mehr gesteuert aus dem Headquarter aufzubauen.
Und wie ist es aktuell das Verhältnis? Also wie viel verkauft ihr sozusagen über den Handel und wie viel verkauft ihr direkt?
Ja, das hat sich jetzt natürlich auch Corona-bedingt rapide geändert, muss man dazu sagen. Also aktuell ist es so, dass zwei Drittel unseres Business eigentlich E-Commerce ist. Und wenn man jetzt vielleicht das andere Drittel, was Retail ist, anguckt, dann geht da auch das eine oder andere natürlich über den E-Commerce. Aber ja, wir gucken uns das an. Wir versuchen da auch die Handelspartner weiterhin top zu unterstützen. Und jetzt auch in der Corona-Zeit haben wir uns viel Gedanken gemacht, wie wir die Händler unterstützen können. Also haben Ausbildungen mit den Händlern gemacht oder haben geschaut, wie können wir Verkaufsunterstützung machen. Wir haben jetzt so einen Eventbus, wo wir quasi vor die Händler fahren können, da ein bisschen Training machen draußen und solche Geschichten.
Aber eigentlich habt ihr doch das geschafft, was ganz viele Firmen schaffen wollen. Ihr seid sozusagen Direct to Consumer, also D2C, würde man ja heutzutage sagen. Also ihr verkauft direkt und eigentlich aus einer ursprünglich Händlersituation heraus, also Verkauf an Händler, jetzt Verkauf direkt. Das ist ja das, was ganz, ganz viele Firmen auch schaffen wollen, Nike und viele andere. Was waren denn da so die Kernhebel?
Verschiedene Hebel, würde ich sagen. Zum einen haben wir natürlich das Glück, dass man unsere Produkte nicht anprobieren muss, also wie Schuhe und T-Shirts, sondern das ist natürlich one size fits all oder beziehungsweise das ist klar. Und zum anderen ist natürlich auch stark Content getrieben. Also wir versuchen schon so gut wie möglich den Kunden einfach zu unterstützen. Also wir wollen eigentlich keine Tools verkaufen, sondern wir wollen Lösungen verkaufen. Und da steht natürlich immer das Tool und der Kontext, daraus ergibt sich dann auch der Content.
Und wo spielt ihr den?
Den spielen wir über unsere App, aber auch natürlich auf den Webseiten, über YouTube, hast du vorhin schon angesprochen. Also wir spielen den natürlich stark über unsere eigenen Kanäle, aber wir spielen den auch also dezentral über Partner. Wir haben ja Ausbildungen auch für Trainer, für Physiotherapeuten. Da schauen wir, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind.
Okay, aber ich meine, ihr seid jetzt bei Instagram so 70.000 Abonnenten. Das ist schon gut, aber ist jetzt nicht gigantisch, ne? Das heißt, ihr habt schon irgendwie das sehr, sehr gut verteilt. Dann wie groß seid ihr bei YouTube oder was ist euer wichtigster Kanal?
Wichtigster Kanal, das ist ganz schwer zu sagen. Also wir haben jetzt nirgends, muss man dazu sagen, also eine Zeit lang hast du ja relativ günstig irgendwie Followers über Ads einkaufen können oder die Zahl natürlich ins Nirvana pushen können. Das haben wir nie groß gemacht, weil eigentlich in der Zeit, wo das gut ging, war mir schon relativ schnell klar, dass Facebook oder auch Instagram, dass da die organische Reichweite irgendwann dann auch nur noch über bezahlt geht. Und so ist das ganze Social-Thema für uns natürlich ein massiv wichtiger Paid-Traffic-Kanal. Aber was für uns wirklich wichtig ist in dem Social-Umfeld, ist eigentlich die Diskussion, die dezentral stattfindet. Also die Athleten, die was posten, wenn sie unsere Produkte nutzen, aber auch die Hobbysportler, die posten, wenn sie unsere Produkte benutzen oder eben auch die Stories, die so passieren, wenn Leute erzählen, okay, sie hatten die und die Schmerzproblematik, haben jetzt von uns Produkte benutzt, die richtigen Übungen gemacht und plötzlich sind die weg. Und das ist eigentlich für uns, wenn man Social anguckt, schon auch fast wichtiger wie unsere eigenen Kanäle.
Okay, und habt ihr da jetzt auch größere Influencer oder Partnerschaften gemacht mit berühmten Sportlern oder Vereinen oder so? Ich meine, ich glaube mit Bayern oder Red Bull, aber geht es dann über, dass ihr den Rollen geschickt habt hinaus?
Ja, da gibt's schon, also gibt's schon viele Partnerschaften. Also wir haben Partnerschaften mit Bayern, mit dem BVB, mit der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise beliefern wir eigentlich so gut wie die ganze Fußball-Bundesliga mit unseren Produkten. Und das ist eigentlich, das hat immer angefangen mit dem Interesse von den Partnern eigentlich, die unsere Produkte wollten und auch die Sportler selber, die sehr, sehr positiv uns gegenüber auftreten, weil sie jetzt sagen, ich kenne das Produkt, ich weiß, das bringt mir was und es ist wichtig für mich, für meine Performance, wichtig für mich als Athlet, um nachhaltig leistungsfähig zu bleiben. Mhm. Und so ist es eigentlich immer, ist immer der Kontakt immer über die Athletiktrainer, Physiotherapeuten entstanden. Und ja, es ist schön, dass wir an der einen oder anderen Stelle es auch hingekriegt haben, darüber hinaus kommerzielle Partnerschaften, die ganz gut funktionieren, zu machen. Also genau, also Bayern hat ein Lizenzprodukt, das ist die FC Bayern-Rolle, die mit dem Logo drauf. Dann haben wir zu den letzten Events mit Weltmeisterschaft gab's von der deutschen Nationalmannschaft die Mannschaftsrolle oder ein komplettes Performance-Kit, wo dann Übungen vom Athletiktrainer der Nationalmannschaft mit dabei waren.
Und verkauft sich gut?
Das verkauft sich gut und ist für uns natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um diese oftmals inoffiziellen Partnerschaften ein bisschen offizieller zu spielen, weil, wie der Jürgen das vorhin schon erwähnt hat, wir hatten ganz am Anfang natürlich auch tolle Bilder von den Nationalspielern, von dem Dirk Nowitzki und so weiter. Und es war halt immer so ein Graubereich, was machst du mit denen, wie stellst du die auf die Homepage? Und ja, da gab es auch dann mal den ein oder anderen Brief von einem Anwalt, der seinen Schützling geschützt hat und naja.
Seit einigen Wochen dürfen wir Partner sein von Lichtblick, dem ersten deutschen Ökostromanbieter, einem Pionier auf diesem Gebiet, die schon vor vielen Jahren gesehen haben, welche Themen auf uns zukommen und sich da entsprechend vorbereitet haben. Ich glaube, Lichtblick macht extrem viel Sinn, egal ob geschäftlich oder privat. Und sie ermutigen am Ende auch uns alle, da mitzumachen, mehr zu tun, damit wir vielleicht als Deutschland 2035 wirklich hier klimaneutral leben. Und genau dafür gibt es jetzt von Lichtblick eine besondere Initiative. Und zwar steht auf der Website von denen, drinnen scheint so schön die Sonne. Finde ich ganz lustiger Claim. Es geht darum, selber Solarstrom zu machen mit einem Lichtblick-Komplettpaket. Also man kann sich eine eigene Photovoltaikanlage möglicherweise installieren. Schwarmbatterie, 100% Ökostrom, null Emissionen und null Kosten. Also wer da Interesse hat, mal zu schauen, was Lichtblick da anbietet, wenn man selber Stromproduzent werden möchte, alles unter lichtblick.de/zuhause/solar. Könnte ja Sinn machen. Ansonsten macht Lichtblick auch so Sinn. Alle Infos zum generellen Angebot von Lichtblick unter lichtblick.de. So, als Marketing-Typ bin ich natürlich neugierig. Was war denn so der Moment oder die Phase, wo ihr oder über welche Aktion habt ihr es geschafft, mal am allermeisten Abverkauf herzustellen? Also war es dann der Moment, als dann am Ende Zalando, glaube ich, verkauft eure Blackbirds sogar auch, ne? Also war ich ganz überrascht, habe ich gesehen. Als die eine große Order geschrieben haben? Oder war es dann einfach, dass ihr, als ihr irgendeinen Post hattet mit der Nationalmannschaft, irgendwie, wo die das Ding in der Hand hatten? Oder was waren so die Phasen, wo ihr sagt, okay, jetzt geht es
ja
richtig ab?
Ja, das war zur Europameisterschaft 2016. Das war sicher das Highlight der Highlights, als Delling und
Kahn oder wer war's?
Nee, da war Delling Netzer, wobei da war Mehmet Scholl ja, war da ja. Im Studio und dann haben sie eben berichtet vom Regenerationstag und was da passiert und da fiel eben das Wort Blackroll neben dem Pool und die sind heute alle auf der Blackroll. Aha. Und das war sicherlich nochmal eine brutale Penetration der Marke.
Okay, also dieser eine Moment ist da.
Na gut, ich meine, es gab viele Momente. Ich meine, du musst dir mal überlegen, auf welcher Stufe war das, ja? Also das war schon auf einem hohen Niveau, wo wir waren, 2016. Mhm. Aber da hat man dann quasi diese Nationalmannschaftskooperation zum ersten Mal offiziell. Ja. Und ansonsten wäre das auch wahrscheinlich nie im Fernsehen gelandet. Ja. Also so, dass die darüber gesprochen haben. Vorher war es wichtig in dem wissenschaftlichen Bereich. Also Jahre vorher war zum Beispiel, dass der ich sage jetzt mal, der erste und bedeutendste Faszien-Experte, Robert Schleib aus München, in seinen Anfängen immer von der Black Roll gesprochen hat, weil es für ihn nichts anderes gab. Bis er irgendwann mal quasi darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Black Roll ja ein Markenname wäre und er ja damit mit jedes Mal Werbung dafür machen würde. Und das war ihm auch gar nicht so klar. Und erst dann hat er dann quasi in der Wissenschaft von der Faszienrolle gesprochen. Ja. Das war im Endeffekt natürlich auch ein Durchbruch, ja, für das Ganze. Das war von Anfang an der Ritterschlag, dass der Pionier der Faszien, also der wissenschaftliche Pionier, mit dem Produktpionier sofort, ich sage jetzt mal, im Einklang war.
Ich glaube, ein bisschen spezifischer auf deine Frage nur zu antworten, diesen einen Moment, wo jetzt der Durchbruch war oder so, oder keine Ahnung, was man oftmals sieht, wenn irgendwie ein Startup bei Höhle der Löwen aufkreuzt oder so, das in der Form hatten wir das nie, weil wir sehr breit eigentlich gestreut unsere Aktionen gesetzt haben.
Ich dachte, ihr hättet vielleicht einen Kanal oder so, dass du sagst, als ich zum ersten Mal rausgefunden habe, dass ich Anzeigen schalten kann bei YouTube oder bei Instagram oder so, oder als ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich die Rolle an Influencer schicken kann und die fotografieren sich damit und so. Das, ihr habt ja alle Phasen noch mitgenommen. Also Instagram in der frühen Phase und YouTube in der früheren Phase und so. Deswegen dachte ich, dass das vielleicht irgendwie auch so Kanäle gewesen sind, die euch besonders geholfen hätten.
Ja, wir hatten da auch schon, also gerade produktspezifisch bei Produkteinführungen derzeit, gerade YouTube am Anfang hatten wir super Erfolge mit Erklärvideos, aber auch wieder dezentral, nicht auf unserem Kanal. Wo quasi die Influencer dann die Produkte gezeigt haben, wo man sofort Abverkauf auf den eigenen, also auf den einzelnen Produkten dann auch gemerkt hat. Und jetzt aber übergreifend, ich meine so PR-mäßig mit Sicherheit als super Moment, den Jürgen auch gerade beschrieben hat mit dem DFB. Aber davor gab es natürlich auch noch schon unzählige Presseartikel. Und das Schöne ist, dass gern die Presse ja voneinander abschreibt. Also in dem Moment, als das mal ins Rollen kam, diese Faszienforschung und was sind eigentlich Faszien und das dieses Gewebe, das eigentlich die Ärzte lange stiefmütterlich behandelt haben und jetzt wie kann man das trainieren? Das ging quasi wie so eine Welle durch so gut wie alle Magazine. Also wir hatten dann mal super Coverage im Fokus, dann kam ein paar Wochen später was im Stern und so weiter. Und das hat uns natürlich dann schon geholfen und dann stiegen auch die Orders eigentlich an allen Stellen, ob das direkt war oder jetzt auf den E-Commerce-Plattformen, aber auch bei den Händlern.
Ist denn euer größter Handelspartner Amazon?
Ja, kann man schon so sagen. Ja, kann man so sagen, ja.
Und gibt es noch anders, der annähernd so groß? Also ist ein Zalando so ähnlich oder viel, viel kleiner?
Nein, ist leider viel, viel kleiner. Also wir würden uns sehr, also wir würden uns wünschen, dass es irgendwie Alternativen gäbe und auch also quasi starke Alternativen gäbe. Es gibt Alternativen natürlich, aber die sind leider bei weitem noch nicht so groß wie Amazon selbst. Ja.
Ich war ganz überrascht, dass Zalando es überhaupt hat, weil es ist ja kein Schuh und auch keine Klamotte, sondern es ist ja eigentlich ein Sportprodukt und ich wusste gar nicht, dass die sowas auch jetzt in dem Maße machen.
Aber Zalando verkauft Lifestyle und alles, was Lifestyle ist, möchten die verkaufen, ist doch klar.
Ja, okay, ja, verstehe ich schon. Und sag mal, Amazon ist für euch aber auch das, also das macht ihr nicht Marktplatz, sondern das verkauft ihr selber direkt an Amazon, also das verkauft ihr selber direkt.
Beides. Also wir nutzen alle Kanäle, die es über Amazon gibt und das wechselt auch immer wieder ab, welchen Kanal wir da bevorzugen. Also Vendor, aber auch über Marketplace sind wir sehr aktiv.
Werdet ihr denn viel kopiert? Oder ich meine, wenn man das so sieht, dann denken sich da wahrscheinlich ganz viele, oh Mann, da haben die jetzt irgendwie ins Schwarze getroffen, aber am Ende ist das jetzt kein komplett verrücktes Produkt, wo man sagt, das kann man sich nicht ausdenken, das ist so schwer zu bauen, da muss man jahrelang forschen. Ist jetzt kein Impfstoff, ne? Sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen, wo sich viele Leute sicherlich denken, okay, das mache ich jetzt auch und dann verdiene ich genauso viel Geld. Also habt ihr sowas erlebt?
Ja, also massiv. Ich meine, wir hatten Jahre, da haben wir mehrere hunderttausend Euro für Legal Fees und Anwälte ausgeben müssen, um einfach nur die hartnäckigsten Kopierer ein bisschen zurechtzuweisen.
Ja.
Und haben dann nicht so auch so die großen Adidas oder Nike gesagt, okay, Mensch, so ein Ding gebe ich auch mal in Auftrag und den Markt damit selber überschwemmt, hätte ich jetzt auch mir vorgestellt.
Das war mit Sicherheit eine Sorge, die wir lange hatten und wo wir aber wirklich gemerkt haben, dass es gar nicht so ist. Das Gute daran ist, dass wir wirklich auch tolle Partnerschaften mit den Großen haben. Also ob das jetzt Adidas ist oder auch On zum Beispiel oder mit Nike haben wir leider noch nicht so viel am Hut, aber auch, also wir haben mit unterschiedlichsten großen Firmen tolle Partnerschaften und ist dann eher passiert, dass sie quasi uns gefragt haben, ob wir nicht für sie mal Rollen machen können oder produzieren können oder ob wir gemeinsame Aktionen machen können, wie jetzt unsere Produkte zu faken, weil die großen Player wissen schon, was dahinter steht und dass du irgendwie auch eine Glaubwürdigkeit brauchst und auch Übungs-Know-how und ein Netzwerk brauchst, um die Produkte am Markt zu platzieren. Und das größere Problem wirklich, was jetzt Fakes angeht, ist halt wirklich auf so Marktplätzen wie Amazon, weil da gibt es halt natürlich genug Garagenfirmen, die dann sowas kopieren. Die kopieren deine Inhalte und pushen es halt auf den Markt und versuchen ihr Glück.
Mhm. Und ist nach wie vor die Rolle euer wichtigstes Produkt heutzutage oder habt ihr mittlerweile Produkte, die ansatzweise dieses Level erreichen können?
Na, wir haben mittlerweile das Portfolio sehr breit gestreut und wenn man jetzt rein den Umsatz betrachtet, dann haben wir es jetzt auch geschafft, mit unserem Recovery Pillow, also dem Schlafkissen, die Rolle als wichtigstes Produkt abzulösen. Mhm. Und sind da sehr froh, dass wir da eigentlich ja so erfolgreich sein können mit anderen Produkten.
Und wie viel, ich habe jetzt schon gesehen, ihr habt so Stretchbänder, Haltungstrainer, alles Mögliche. Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile insgesamt? Die Größenordnung?
Das ist eine tricky Frage, weil also rein Produktartikel sind es, glaube ich, über 2.500. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Farben, unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Verpackungen. Ich würde mal sagen, vielleicht, ich weiß nicht, Jürgen, du kannst auch mal schätzen, aber ich würde jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen, dass wir verschiedenartige Produkte 40, 50 verschiedene artige Produkte im Sortiment haben gerade.
Und die habt ihr auch selber alle dann ausgedacht oder auch wieder irgendwie auf Messen gegangen, geguckt, was gibt's so oder, weiß nicht, irgendwelche Fitness-Freaks in den USA angeschaut, was nutzen die jetzt so ein bisschen, was macht der nächste Marktwerksdegen?
Wir haben ein riesen Netzwerk, muss man dazu sagen, aus eben Wissenschaftlern, aus Trainern, aus Ärzten, aus Therapeuten, mit denen wir sehr eng im Austausch stehen. Und man geht natürlich auf die Messen und guckt sich auch an, in welche Richtung entwickelt sich der Markt. Und zum anderen betrachten wir ja, versuchen wir dieses Thema Gesundheit ganz so sehr ganzheitlich zu betrachten. Also wir schauen, wie können wir, und das war auch die Grundidee der ersten Rolle, wie können wir mit ganz einfachen Produkten das Leben der Menschen besser machen. Und so schauen wir uns natürlich verschiedene Felder an und versuchen dann da Produkte zu entwickeln. Also so haben wir uns zum Beispiel auch das Thema Schlaf angeguckt und gesagt, okay, der größte Teil der Regeneration findet im Schlaf statt, ist passive Regeneration. Wie können wir, also was ist das einfachste Produkt, das wir entwickeln können, um den Leuten den maximalen Nutzen zu bieten? Und so haben wir halt gesehen, okay, um Schlafprobleme in den Griff zu kriegen, ist ein Weg, über Routinen zu kommen. Und wie schaffen wir es jetzt, ein Kissen zu entwickeln, das eben für alle Schlafpositionen funktioniert, das aber so kompakt ist, dass ich es auch zusammenreißen kann. Und gerade so Leute wie du, die viel auf Reisen sind, das halt zusammenrollen können, überall mitnehmen können und immer wieder auf dem gleichen Kissen zu schlafen und dadurch eine deutliche Verbesserung hinzukriegen. Und so ist es dann, dass wir uns eigentlich verschiedene Produktfelder angucken und dann schauen wir uns aber an, okay, müssen wir da was komplett neu entwickeln oder können wir auch existierende Sachen deutlich besser machen?
Und habt ihr denn viele, sagen wir mal, direkte Berührungspunkte, wo ihr sozusagen bestehenden Kunden weitere Produkte reinverkaufen könnt? Also habt ihr sozusagen, jetzt macht ihr im großen Ziele CRM, dass ihr Daten erfasst, wenn jemand bei euch direkt kauft, logischerweise habt ihr natürlich Name und Adresse, dann schreibt ihr den regelmäßig an und sagt, hey, guck mal, du hast gerade eine Rolle gekauft, wir hätten jetzt noch ein Kissen für dich.
Da sind wir gerade, um ehrlich zu sein, ordentlich am Nachholen. Wir haben natürlich einiges an Daten, aber leider noch viel zu wenig. Was wir natürlich gerade versuchen, ist deutlich individueller noch mit den Kunden helfen zu können. Also besser zu verstehen, warum hast du eigentlich die Rolle gekauft? Was war dein Problem und wie können wir dir eigentlich noch besser helfen? Was könnte ein Trainingsplan für dich sein, der dich auch längerfristig quasi bei Laune hält, die Produkte zu benutzen?
Habt ihr denn so einen gefühlt direkten, regelmäßigen Kontakt zu euren Kunden? Also kriegen die regelmäßige E-Mails mit so Inhalten, wie du es gerade beschrieben hast? Oder sagen wir mal, habt ihr da so eine Idee oder eine Struktur, wie ihr den regelmäßig mit den Kunden sprecht, wenn die einmal gekauft haben?
Noch zu wenig. Zum einen wollen wir natürlich auch nicht die Spam-Company sein, wo du da ständig irgendwie Post davon kriegst. Was wirklich unser Ziel ist den Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel, du hast vorhin das Stretchband angesprochen, was eine ganz neuartige Art von Trainingsband ist. Also da geht es um dieses Muskellängentraining, wo der Fokus nicht ist, dass du schwitzt oder halt irgendwie jetzt ordentlich trainierst, sondern es geht darum, ein Training zu machen, das dich eigentlich von den Schmerzen fernhält. Also gerade Leute, die viel am Schreibtisch sitzen, eben über dieses Muskellängentraining eher zu stretchen, zu dehnen, zu trainieren, sodass du eigentlich präventiv keine Schmerzen bekommst. Und da haben wir, als wir den Launch von diesem Produkt gemacht haben, du kriegst quasi, wenn du dieses Produkt kaufst, einen mehrwöchigen Kurs mit dazu, damit du genau verstehst, wie kannst du dieses Produkt perfekt einsetzen. Und solche Sachen werden wir zukünftig natürlich viel mehr machen.
Okay. Ich dachte jetzt, das ist ein Aspekt, den du jetzt erwähnen würdest, mit dem ihr regelmäßig sozusagen auch Touchpoints mit den Kunden, mit der Zielgruppe habt, sind eure Trainer. Ihr habt ja auch so ein richtiges Trainernetzwerk, habe ich gesehen.
Genau, absolut. Also wir haben wahrscheinlich weltweit, würde ich jetzt mal schätzen, über 10.000 Trainer ausgebildet, 4.000 ungefähr selber ausgebildet. Und dann noch.
Und nutzt ihr die als Multiplikatoren?
Absolut. Also wir versuchen zum einen natürlich mit denen in Kontakt zu den Kunden zu bekommen, aber wir versuchen auch Wege jetzt speziell zu finden, wie können wir eigentlich die Kunden und deren Probleme mit dem Trainer vernetzen. Also wie können wir es zukünftig schaffen, wenn wir wissen, der Kunde hat Nackenschmerzen und sitzt in Hamburg, wie können wir es hinkriegen, den Top-Trainer ihm zuzuweisen oder zu sagen, guck mal bei dem Therapeut vorbei, der kennt sich mit dem Problem eigentlich super aus.
Aber ist das nicht ein Riesen-Asset, diese Trainer? Also ich meine, ich suche gerade ein bisschen, was euch differenziert. Ihr habt natürlich die Marke und den Kategorienamen direkt, so ein bisschen so tempomäßig, ne? Also Blackroll, ihr seid Blackroll. Das ist, glaube ich, darauf kann man, glaube ich, ein bisschen erklären, euren Erfolg oder zurückführen. Und dann dieses Trainernetzwerk, ist das noch ein besonderes, so magisches Element oder sagst du, das ist überschätzt?
Nee, überhaupt nicht. Also unser Education-Team spielt wirklich eine zentrale Rolle, weil da auch die Inhalte generiert werden und natürlich auch der Austausch mit den Trainern stattfindet. Und was uns wirklich auch unterscheidet und was auch mit Sicherheit einen Einfluss auf diese hochkarätigen Partnerschaften hat, die wir haben, ist, dass wir schnell lernen und schnell Sachen testen können. Also gerade mit diesen Profi-Athleten und Profi-Trainern können wir natürlich Sachen ausprobieren. Wir kriegen super Feedback und können schnell weiterentwickeln. Und so schaffen es auf der einen Seite die Profi-Athleten up-to-date zu sein und wir aber auch dann Produkte zu entwickeln, die wirklich Top-Qualität haben.
Aber muss ich mir so vorstellen, ihr habt dann wirklich so eine Datenbank oder so einen Verteiler, wo ihr dann irgendwie so gezielt Leute anmeldet und sagt, hey, guck mal, wir haben was Neues hier, wollt ihr das mal testen, schicken wir euch zu. Oder wo ihr so mit diesem Netzwerk an Leuten, also am Ende ist es ja so ein Multiplikator-Netzwerk, wo ihr mit dem sozusagen einen engen Austausch habt?
Ja, absolut. Also das war ein Projekt mal, da bin ich weiß noch ganz genau, da bin ich total verzweifelt im Büro gesessen, habe ich einen Jürgen angerufen und habe gesagt, hey, da fiel mir das irgendwie auf, dass du halt also quasi auf deinem, ich nenne es jetzt mal Lebensweg oder auf deiner Reise als Unternehmer, hast du immer wieder Kontakt zu Leuten, die dir in dem Moment extrem weiterhelfen und auch super Input geben und das natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht und irgendwann beschäftigst du dich aber mit anderen Themen und der Austausch ist einfach nicht mehr so eng, aber jetzt nicht gewünscht, sondern das ist halt einfach untergegangen. Und dann habe ich Jürgen angerufen und gesagt, wir müssen mal anfangen, irgendwie unsere ganzen super Kontakte aufzuschreiben, damit wir auch denen quasi dankbar sein können in der Zukunft immer. Und so haben wir auch ein Netzwerk, wo wir immer schauen, dass wir, wenn wir neue Produkte haben, dass wir das an die Leute schicken, dass sie das ausprobieren können. Da sind wir auch super froh über Feedback und versuchen, so viel Austausch wie möglich zu halten.
Gibt ihr denn, sagen wir mal, im Jahr mehrere Millionen aus für Marketing?
Das kommt darauf an, was man alles reinzählt. Aber wir sind nicht die Company, die jetzt irgendwie die dicken TV-Kampagnen fährt da Riesenspendings hat, sondern das ist schon alles sehr schwäbisch wie wir zwei.
Aber ich meine, habt ihr mal TV probiert? Ich hätte jetzt gedacht, so Sport 1 oder so, da könnte man ja mal also Erfolg haben, aber...
Nee, aber nicht probiert. Ich bringe auch ein bisschen Erfahrung mit, weil ich früher das eben bei Holiday Check auch betreut habe. Das ganze Thema, bisher war es für uns einfach noch kein Thema, weil wir, weil es ein Stück weit auch, also wir sind ein bisschen unsicher, ob es überhaupt zur Marke passt, weil wir sind eigentlich die Marke, die von der Empfehlung One-to-One lebt, die quasi dir was Gutes tut, und das irgendwie im TV breitzutreten, da sind wir noch ein bisschen unsicher. Wenn ein TV-Vermarkter zuhört und uns das sensationelles Angebot machen will, dann kann er sich gerne melden.
Okay. Aber auch so Sponsoring, also habt ihr nie jetzt gemacht. Nee, also in diesem natürlichen Sportumfeld seid ihr mehr so dann redaktionell inhaltlich aufgetreten und weniger als Partner oder als klassischer Werbepartner, ne?
Ja, als Produktpartner. Also wir waren immer ja, Produktpartner, genau. Weil die, ich sage jetzt mal, egal ob das jetzt FC Bayern oder Dortmund oder irgendwas wäre, die wollten ja diese Produkte haben. Ja, die wollten die Produkte haben, und wenn wir sie ihnen dann geliefert haben und dann auch noch in den Vereinsfarben, da waren die ja super happy. Ja, also ich meine, das ist eigentlich ist das der klassische Sportsponsoring-Effekt, so wie ich ihn auch gelernt habe vor über 25 Jahren. Das heißt, Produkt gegen Werbeleistung, aber nicht die Werbeleistung, die auf der Bande steht, sondern die Werbeleistung, die auf dem Produkt steht. Also das ist eigentlich für mich immer das klassische Sportsponsoring. Ich gebe den Athleten was sie brauchen können. Also Adidas gab Fußballschuhe oder Sprinterschuhe, und wir haben Rollen gegeben, und dafür waren wir im Gespräch, ja.
Weiterhin läuft bei Vodafone die Giga-Deal 24-Kampagne, also 24% Rabatt auf alle Tarife. Im Privatkundenbereich sind es vor allen Dingen Red- und Young-Tarife, und im Geschäftskundenbereich alle Red Business Prime-Tarife. Also wenn ihr jetzt Bock habt, Vodafone-Kunde zu werden, einfacher und günstiger vor allen Dingen, war es noch nie. Am besten ihr geht auf die vodafone.de, es ist nicht zu verfehlen. Das Codewort heißt Deal24, auch das findet man da sofort, wenn man drauf geht. Die Aktion läuft bis zum 2. August, egal ob Privatkunde oder Geschäftskunde, bei Vodafone ist jetzt gerade richtig Einkaufszeit. Warum habt ihr denn beide das operative Geschäft sozusagen jetzt sozusagen anderen überlassen? Also ich meine, ich zumindest wenn man von außen, wenn man drauf schaut, dann seid ihr jetzt beide im Verwaltungsrat und es gibt jetzt einen operativen CEO. Eigentlich müsste man doch als Gründer jetzt sozusagen, wenn es gerade so gut läuft, richtig Bock haben, weitermachen. Was hat euch bewogen, sozusagen da abzugeben?
Wenn du irgendwie auch die Reise als Unternehmer anguckst und wenn du eine Firma aufbaust, dann gibt es halt verschiedene Phasen, die einen unterschiedlichen Fokus benötigen. Und wenn du quasi anguckst, wie wir das gemacht haben, Jürgen am Anfang als Einzelkämpfer braucht andere Qualitäten, dann eben war ich bis vor 2 Jahren CEO und habe aber auch gesehen, dass wenn du eben an die 60 Leute rankommst, dann sind operative oder die ganzen Operations-Themen werden immer wichtiger, also Systeme, aber auch Prozesse im Unternehmen. Und da habe ich halt auch gesehen, das ist jetzt nicht kein Thema, das mir mein Herz schlägt, sondern meine Themen sind halt eher irgendwie auch, oder unsere beide Themen sind eigentlich so, wie können wir neue Produkte schaffen, wie können wir das Produkt vorantreiben, wie können wir neue Märkte erobern, wie können wir unsere Kooperationen weiter vorantreiben. Und so kam es dann auch dazu, dass wir eben auch geschaut haben, wie können wir das Unternehmen auf die nächste Stufe bringen und was braucht es dazu. Und haben auch gesehen, dass wir da eben intern andere Strukturen brauchen, und waren dann extrem froh, dass wir es geschafft haben, Peter Rohn zu gewinnen, der halt mit einem Riesenschatz an Operations-Erfahrung zu uns gekommen ist. Der war vorher bei Red Bull und direkt davor bei Sirup. Ich weiß nicht, ob das was sagt, das war in der Schweiz der Versuch von Swisscom und Coop, einen Marketplace wie Amazon zu machen, und war dort COO und brachte halt die nötige E-Commerce, aber auch die nötige Operations Know-how mit. Und jetzt haben wir uns die letzten 2 Jahre intensiv damit beschäftigt, die Kultur oder halt Unternehmensorganisation umzubauen, aber auch halt die komplette Systemlandschaft, und sehen dass wir jetzt da langsam richtig anfangen können, davon zu profitieren.
Und gab es nie den Moment, wo jemand sagte, Mensch, ihr macht jetzt hier, sag ich mal, 20 Millionen Umsatz und das Ganze jetzt auch nicht unprofitabel, stelle ich mir so vor, ne? Das ist ja alles, kann man ja sehr profitabel gestalten. Wir würden den Laden gerne übernehmen, dass man so ganz rausgehen kann, dass man das Unternehmen verkauft. Ihr habt ja, auch wenn ich es richtig verstehe, keine Investoren gehabt jemals, ne?
Nee, hat man nicht.
Also wir haben keine Investoren. Die Moment, den gab es natürlich und es gibt natürlich immer wieder auch Anfragen. Und da ist es so, dass wir auch mal angeguckt haben, was kann denn so jemand, der da irgendwie Geld investieren will, bringen. Aber was wir dann halt gesehen haben, dass der Match zwischen der Zukunftsvision, die wir hatten, das, was Investoren geglaubt haben, was man da rausholen kann, nur nicht da war. Und so haben wir uns halt auch entschlossen, naja gut, dann machen wir es halt selber. Und wir sehen, dass wir halt gerade auch mit dem, was wir aus dem Cashflow investieren können, wirklich ordentlich Wachstum kreieren können.
Und kann man da in den nächsten Jahren so, sagen wir mal, Richtung 100 Millionen Umsatz machen?
Ja, schön wär's, aber wir werden es sehen. Also wir hatten ein super Jahr jetzt und wir merken, dass die strategischen Schritte, die wir eingeleitet haben, greifen. Und wir glauben auch dran, dass wir von der Positionierung, also in diesem Gesundheitsfeld, einzigartig sind und das auch zukünftig sein werden.
Aber das heißt, es klingt so, als wenn du als Verwaltungsrat jetzt trotzdem sehr operativ täglich arbeitest in der Firma.
Ja, also ich bin schon noch sehr, sehr eng vernetzt. Und schau auch, wo ich unterstützen kann. Also meine Hauptaufgabe ist eigentlich wirklich auch intern zu schauen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich irgendwie noch ein bisschen Input geben und aber gleichzeitig auch nicht operativ irgendwie Wirrwarr stiften.
Mhm. Also
okay, aber wenn jetzt jemand
ja? Fakt ist, dass der Verwaltungsrat in der Schweiz auch etwas näher am Geschehen dran ist als beispielsweise ein Aufsichtsrat in Deutschland. Also wir treffen uns deutlich öfters und haben Themen, die wir besprechen. Und ich meine, wir sind ja auch so drei Leute im Verwaltungsrat, haben uns ja eben auch noch einen dritten gesucht, der sehr viel Erfahrung hat im Sportbereich, der Bernd Wahler, der früher CMO bei Adidas war, eine lange Karriere hatte, auch schon mal Präsident von einem Fußballclub war hier in Stuttgart. Und sich mit ihm auszutauschen, ist schon auch wertvoll für uns, ja. Und von dem her, wie gesagt, das ist jetzt kein klassisches, ich sage jetzt mal, Kontrollorgan, sondern wir sind deutlich aktiver auch, wie gesagt, im Bereich Produktentwicklung und auch bei Dingen, wo wir sagen können, da haben wir unsere Kontakte und helfen damit eben manche Dinge vielleicht auch ein bisschen oder maßgeblich zu unterstützen.
Aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich suche nach Firmen, an denen ich mich beteiligen kann, das gibt immer wieder hier die Fälle, wo auch ja solche Leute zuhören und sagen, ich gucke nach Objekten, die man irgendwie in eine größere Gruppe mit reinbringen kann oder die man noch irgendwie mit viel mehr Geld und einem anderen Management noch schneller beschleunigen kann. Ihr seid schon offen für Gespräche, sagt ihr, nee, lasst uns mal in Ruhe.
Aktuell bauen wir die Firma gerade so um, dass wir selber den nächsten Schritt schaffen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Phase, wo wir sagen, wir suchen jetzt hier Leute, die reinkommen, was immer wieder natürlich Diskussion ist und was, glaube ich, auch zukünftig ein spannendes Thema sein wird, ist, wie schafft man es als, wenn man so will, Familienunternehmen oder als Eigentümer geführtes Unternehmen, die Invests, die nötig sind, gerade im digitalen Bereich zu stemmen. Also du kämpfst da natürlich überall gegen diese diese fremdfinanzierten Raketen-Startups gegen die muss man sich natürlich verteidigen.
Wenn du mehr Geld hättest, was würdest du machen? Also weil du gerade meinst, auch gerade im digitalen Bereich, also was würdest du bauen, wenn du jetzt mehr Geld hättest?
Ja, also wir sind aktiv auch am Schauen, was gibt's für Möglichkeiten im digitalen Bereich zuzukaufen. Also wir wissen selber, dass wir näher an Kunden müssen und noch besser werden müssen in der Zukunft, den Mehrwert für den Kunden rauszuholen, also die Produkte besser zu erklären. Wir investieren sehr viel in die App gerade, aber die App ist ja nur ein Teil von einer größeren Plattform. Also auch da im digitalen Bereich kannst du natürlich massiv Geld versenken oder auch investieren und Das ist schon ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Und also wenn wir mehr Geld hätten, dann würden wir es auf jeden Fall in die Richtung schieben und da, um da einfach schneller voranzukommen.
Wie viele App-Installs habt ihr? Oder wie viele, sagen wir mal, Monthly Active User?
Monthly Active aktuell weiß ich gerade nicht. Ich schätze so um die 50.000 Monthly Active und deutlich über 200.000 Installs. Und da ist natürlich noch Luft nach oben.
Wer ist denn euer härtester Wettbewerber? Gibt es sowas überhaupt?
Es gibt Rubriken, wo wir Wettbewerber haben und Themengebiete, wo wir Wettbewerber haben. In der Ganzheitlichkeit haben wir eigentlich niemanden mehr, der ähnlich dasteht wie wir. Also es gibt schon verschiedene Felder, wo es natürlich ordentlich Wettbewerb hat, aber jetzt in der Komplettsortiment nicht.
Und letzte Frage, warum seid ihr in der Schweiz? Ich meine, ihr seid doch beides Deutscher, ihr lebt aber in der Schweiz, glaube ich, ne?
Ja, das hat eine einfache Geschichte gehabt, ich habe das ja hier in der Nähe von Stuttgart begonnen, Nähe Tübingen, und wo ich ja im Startup noch investiert bin. Und als ich dann Marius soweit hatte, dass er gesagt hat, er wäre interessiert, dass wir was zusammen machen, dann war eben die Frage, ob wir das hier in Stuttgart machen oder dort, wo er schon lebt, am Bodensee. Und jetzt kommen ja unsere Vorfahren beide, also meine Mutter und seine Großmutter und Mutter, kommen ja vom Bodensee. Und da war es immer eine Option zu sagen, okay, wir gehen an den Standort, wo er jetzt schon lebt. Hatten dort auch ein tolles Haus direkt am See, das wir mieten konnten. Und dann war eigentlich die Standortfrage besprochen, ja, weil das bessere Haus mit der besseren Aussicht eben am Bodensee stand.
auf der Schweizer Seite,
ja klar, ich meine, der Marius muss nicht umziehen und ich bin dann für 2 Jahre in die Schweiz gezogen.
Und man muss dazu sagen, dass also die Schweiz oder auch gerade, wir sind da in einem kleinen Ortchen, ja direkt neben Konstanz, also direkt hinter der Grenze, bietet auch schöne Möglichkeiten, Firmen zu gründen. Also die Kommunikation mit den Behörden ist um einiges angenehmer wie in Deutschland, was einem da so entgegenbläst. Also sei es jetzt, ich kann mich noch daran erinnern, als wir die ersten zwei Mehrwertsteuerabrechnungen gemacht haben, dann haben wir vom Finanzamt Konstanz erstmal eine dicke Strafrechnung bekommen, weil wir nicht rechtzeitig bezahlt haben. Wir wussten es aber einfach nicht, dass wir das direkt überweisen müssten. Und das Schweizer Steueramt ruft halt freundlich an und sagt, sie wollen uns nur darauf hinweisen, bald ist das und das fällig. Falls es untergegangen ist, sie würden uns ungern eine Mahnung schicken. Und sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Und das ist natürlich schon angenehm.
Gibt es denn nicht eigentlich auch in USA-Firmen, die sowas verkaufen? Also ich meine, verkauft ihr viel in die USA? Oder ich meine, wie wird das weltweite Interesse an dem Thema? Das gibt es ja nicht nur hier, also nicht nur in euren Märkten. Wer deckt das in den USA ab?
In den USA gibt's einen Wettbewerber, Trigger Point Therapy heißen die, die ziemlich zeitgleich eigentlich mit dem Jürgen gestartet sind. Als er auch anfing, die erste Rolle zu haben, haben die in den USA angefangen. Dadurch waren die international eigentlich auch sehr gut aufgestellt. Die wurden jetzt aufgekauft von Implus vor ein paar Jahren. Und seitdem muss man sagen, spielen die so gut in den internationalen Märkten für uns eigentlich fast keine Rolle mehr, weil die Präsenz eigentlich ziemlich stark eingebrochen ist und das vom Management-Übergang nicht so richtig rund lief. Mhm. Und was in den USA massiv ist, ist, dass halt jetzt, wenn man den reinen Foam Roller anguckt oder die Faszienrolle, dass das Amazon-Produkt, also dieses Amazon Basic Foam Roller, der natürlich extrem stark verkauft wird. Und um dort auf den Markt zu kommen, muss man, glaube ich, andere Wege gehen, wie jetzt über die klassische Faszienrolle, sondern eben mit anderen Lösungen auf den Markt kommen.
Und nervt euch denn Amazon in euren Märkten auch sehr? Ich meine, weil diesen Foam Roller, den werden sie dann wahrscheinlich auch in Deutschland verkaufen oder in der Schweiz.
Der spielt in Europa fast keine Rolle, weil die Leute, ich weiß nicht, ob sie mehr Wert auf Qualität legen oder er einfach im Ranking gar nicht auftaucht. Weil also im deutschen Markt ist auch auf Amazon das ganze Thema schon so hart umkämpft. Da schnell mal nach oben zu rutschen, ist fast nicht mehr möglich, weil da muss man schon einiges an Amazon-Know-how mitbringen.
Amazon könnte natürlich sein eigenes Produkt relativ weit oben positionieren.
Ja, könnten sie. Ich glaube, ich glaube, ihnen ist selber der Competition auf dem Produkt zu hart.
Okay, aber du schläfst nicht schlecht und denkst, eines Tages kommt der Tag, wo du morgens Amazon aufmachst und dann ist der Foam Roller auf 1 und ihr nicht mehr.
Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir uns auch da so aufstellen, dass das kein Weltuntergang ist, sondern dass wir genug andere Themen, genug andere Produkte haben, aber auch andere Vertriebskanäle unter Umständen haben, die mehr Gas geben. Also Zalando, bitte Gas geben.
Wenn ich es richtig verstehe, seid ihr von Amazon auch nicht sehr abhängig. Also 2/3 macht ihr ohnehin direkt und irgendwie Amazon ist dann in dem letzten Drittel drin, zusammen mit anderen Online-Händlern und anderen Händlern. Das wird dann ja so viel nicht sein. Das ist ja erstaunlich eigentlich.
Ja, bei den 2/3 habe ich Amazon dazu gerechnet. Also Amazon rechnen wir eigentlich mehr oder weniger, zählen wir als Direct, weil wir halt auch viel über die über die Marktplätze machen. Da war das jetzt mit drin. Also von dem her ist die, die Abhängigkeit ist schon da. Und wir, also es gibt ja auch große Sportbrands, die sich da komplett zurückgezogen haben, aber der Marktplatz, da werden unsere Produkte halt sehr stark verkauft, da müssen wir auch mitspielen.
Okay, alles klar. Danke für das ausführliche Gespräch. Das ist also extrem spannende Unternehmergeschichte, sozusagen aus dem Nichts, so Bootstrap mal wieder. Das finde ich immer besonders beeindruckend, wenn es gelingt, sozusagen eine Firma jetzt hier mit zig Millionen Umsatz hochzuziehen ohne Investoren aus eigener Kraft. Und ja, echt Glückwunsch und vielen Dank fürs Teilen.
Danke fürs Gespräch, hat uns sehr gefreut.
Ja, alles klar.
Danke Philipp, mach's gut.
Okay.
Tschüss.
Ciao, Männer. Tschüss.
Ciao, ciao.
Zum Schluss mal wieder in eigener Sache. Es wird nie alt. Unsere omr-academy.de wird immer besser. Immer mehr Kurse, mehr Wissen. Neues jetzt auch Instagram-Marketing. Es ergänzt unsere Angebote an verschiedensten Digital-Marketing-Kursen, die wir schon haben. Also über SEO, über SEA, über Facebook, über E-Mail-Marketing. Alles bereits da. Am besten ihr schaut mal rein und fangt vielleicht einen Kurs an. Der dauert immer so 10 Wochen mit jeweils 2 bis 3 Stunden Arbeitszeit. Alle Infos über das, was man da lernen kann, was man dafür bekommt und was es kostet, natürlich wie immer omr-academy.de und es gibt 10% auf alle Kurse, fast vergessen, mit dem Gutscheincode OMRPODCAST.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.